Ja, guten Morgen zusammen. Ich möchte heute mal mit einer Frage starten. Welche Ereignisse gehören zu den größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte? Wir haben jetzt vermutlich unterschiedliche Ereignisse im Kopf. Vielleicht denken einige von euch an die Pest im Mittelalter. Vielleicht denken andere an Naturkatastrophen, an die Hungersnöte in Afrika. Aber ich glaube, wenn wir mal so eine Liste machen würden, hätten wir alle den Zweiten Weltkrieg auf unserer Liste. Eine Katastrophe, was da passiert ist, oder? So viel Mord, so viel Totschlag, so viele Menschen sterben. Eine Katastrophe. Gestern vor einer Woche war der 8. Mai. Und der 8. Mai ist nicht nur in Deutschland, gerade im Zusammenhang des Zweiten Weltkriegs, ein historisches Datum. Denn am 8. Mai 1945 unterschreibt Deutschland die Kapitulationsurkunde. Streng genommen wurde sie einen Tag vorher unterschrieben, aber am 8. Mai ist die Kapitulationsurkunde in Kraft getreten. Bereits in den Wochen davor, in den Monaten davor, bemühen sich die Alliierten darum, durch gezielte Luftschläge auf sämtliche Großstädte Deutschlands den Nationalsozialismus und damit auch das Dritte Reich ein für alle Mal zu besiegen, damit die Katastrophe ein Ende hat. Es gelingt ihnen mit Erfolg und wie gesagt, am 8. Mai tritt die Kapitulationsurkunde in Kraft und damit ist die Katastrophe endlich vorbei. Sie wurde durch einen Sieg errungen, das Ende der Katastrophe. Und genau das ist mein Predigtthema heute Morgen. Mein Predigtthema heute Morgen lautet: Katastrophe beendet, Gnade besiegt Sünde. Wir sind im Römerbrief. Wir sind in Kapitel 5 angelangt. Für diejenigen, die vielleicht nicht von Anfang an dabei waren, denen sei gesagt, dass der Römerbrief eigentlich so ziemlich die systematischste Darlegung des Evangeliums ist, die wir in der Bibel haben. Im Römerbrief erklärt Paulus, wie ein Mensch gerettet wird und er macht es systematisch, Schritt für Schritt. Und deswegen ist der Römerbrief eigentlich der Kernbrief im Neuen Testament. Ja, wenn man sich ein Buch aussuchen müsste, was man im Neuen Testament behalten will, wenn uns mal die Bibeln weggenommen werden, ich würde den Römerbrief wählen. Ja, das ist so der Kern, das ist das reinste Evangelium, sagt Luther. Und jetzt sind wir in Römer 5 angelangt und wir haben uns beim letzten Mal, in der letzten Predigt, ich habe ja einmal Pause gemacht, also in der vorletzten Predigt, in der letzten zum Römerbrief, da sind wir in Kapitel 5 gewesen. Und Paulus legt in Kapitel 5 die Folgen der Rechtfertigungslehre dar. In Kapitel 3 und 4 sagt er, dass der Sünder von Gott für gerecht erklärt wird, wenn er sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Und dann in Kapitel 5 beginnt Vers 1 mit den Worten: Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, so haben wir. Und wir haben uns beim letzten Mal 5 Dinge angeschaut. Wir haben Frieden mit Gott, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Zugang zur Gnade. Wir haben eine sichere Hoffnung. Wir sind unfassbar geliebt und wir können begeistert sein von Gott. Das ist Römer 5, 1 bis 11. Und jetzt sind wir in Kapitel 12 angelangt. Und in diesem Text geht Paulus einfach nochmal einen Schritt zurück eigentlich und zeigt uns das Ganze nochmal aus der Makroperspektive und macht deutlich, warum können wir überhaupt eine echte Hoffnung haben. Die Katastrophe wurde nämlich beendet und das erweckt Hoffnung. Das ist der Text, den wir uns anschauen. Es ist geladene Theologie heute. Ich hoffe, ihr seid wach. Ja, also die im ersten Gottesdienst haben es hoffentlich geschafft. Das war 9 Uhr, das war früh für geballte Theologie. Ihr habt einen kleinen Vorsprung und ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt. In diesem Abschnitt werden immer wieder Adam und Christus miteinander verglichen. Sie werden gegenübergestellt. Beide haben etwas getan, was Auswirkungen auf die gesamte Menschheit hat. Das ist so der Tenor unseres Textes. Und ich möchte, dass wir, wenn wir uns auch mit diesen zum Teil recht tief theologischen Fragen heute beschäftigen, möchte ich dich einladen, dass du dir während der Predigt immer mal wieder die Frage stellst: Wer beeinflusst mein Schicksal? Adam oder Jesus Christus? Mit dieser Leitfrage möchten wir jetzt mal durch den Text gehen. Der Text beginnt mit Adam. Was hat Adam getan und was hat das mit uns zu tun? Punkt 1, Adam, der Auslöser für die Katastrophe. Ich lese mal Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Und hier macht Paulus erstmal einen Punkt, gedanklich. Das heißt, Paulus sagt, die Sünde ist durch einen einzigen Menschen in diese Welt gekommen. Und mit der Sünde auch leider ganz, ganz viel Elend und ganz viel Leid. Die ganze Katastrophe durch einen Menschen. Dieser Mensch ist Adam. Der wird hier namentlich noch nicht genannt, aber in Vers 14. Und ich will euch mal mit hineinnehmen in die Begebenheit im Garten Eden. Da heißt es in 1. Mose 2, 16 und 17, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das ist das Gebot, was Adam bekommen hat. Oft fokussieren wir uns auf das Gebot, aber wir vergessen, dass dieser Text eigentlich mit einer Freigabe beginnt. Gott sagt, ihr dürft von allen Bäumen essen. Also hier wird der Fokus eigentlich auf Gottes Großzügigkeit gelegt, auf Gottes Güte. Er versorgt den Menschen im Garten mit allem, was der Mensch braucht. Es gibt nur eine Einschränkung, aber diese Einschränkung ist eigentlich minimal gegenüber der Freigabe. Du darfst von allen Bäumen essen, nur von diesem einen nicht. Und mit diesem Gebot gibt Gott dem Menschen überhaupt die Möglichkeit, sich gegenüber ihm zu verhalten. Wenn er das Gebot befolgt, dann sagt der Mensch damit Gott, ich gehorche dir. Wenn er es missachtet und dagegen verstößt, sagt der Mensch zu Gott, ich gehorche dir nicht. Das heißt, das Gebot gibt dem Menschen überhaupt erstmal die Möglichkeit, sich gegenüber Gott überhaupt zu verhalten. Und dieses Gebot hat Gott Adam und Eva gegeben und viele von uns, die die Bibel kennen, wissen, wie die Geschichte weitergeht. Die Schlange kommt und redet der Frau tatsächlich ein, Gott meint es nicht gut mit dir. Übrigens, das ist das, was die Schlange uns auch heute manchmal einredet. Gott meint es nicht gut mit dir. Da gibt es etwas, was du verpasst, wenn du mit Gott lebst. Und Eva geht der Schlange auf den Leim, sie isst von der Frucht, sie gibt ihrem Mann, der bei ihr war, und er isst auch. Und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Jetzt stellst du dir vielleicht aber die Frage, okay, warum wird dann hier Adam genannt? Hier steht ja im Text, durch Adam, durch einen Menschen, Adam ist die Sünde in die Welt gekommen. Warum denn nicht durch Eva? Gute Frage. Warum eigentlich nicht durch Eva? Wir Männer hätten es vielleicht lieber, wenn da Eva stände. Aber hier steht nun mal Adam. Warum? Weil Adam das Gebot bekommen hat, als es Eva noch nicht gab. Da war Eva noch nicht geschaffen und Gott sagt, Adam, du sollst nicht davon essen. Ja? Und er gibt Adam die Hauptverantwortung. Und was passiert? In dem Moment, wo Eva isst, zugegebenermaßen als Erste, steht Adam aber passiv neben ihr. Er hätte eingreifen müssen. Und dementsprechend, nachdem beide gegessen haben, wen ruft Gott von den beiden? Er ruft Adam. Er sagt nicht, Eva, wo bist du? Er sagt, Adam, wo bist du? Er nimmt den Mann, der die Hauptverantwortung von Gott hat. Übrigens schon vor dem Sündenfall hat der Mann die Hauptverantwortung bekommen. Da zieht er ihn zur Rechenschaft. Und deswegen, das greift Paulus hier auch auf und sagt, letztendlich war Adam an allem schuld. Durch ihn ist die Sünde in die Welt gekommen, aber leider nicht nur die Sünde allein, sondern damit auch der Tod. Und zwar der Tod in einem doppelten Sinne. Einmal der geistliche Tod, das heißt die Trennung. Der Mensch konnte nicht mehr mit Gott Gemeinschaft haben. Er musste raus aus dem Paradies und seitdem kommt jeder Mensch auf die Welt getrennt von Gott. Da ist eine Schlucht zwischen Mensch und Gott entstanden durch die Sünde. Das ist der geistliche Tod. Aber es ist auch der körperliche Tod ist durch die Sünde in die Welt gekommen. Das lesen wir dann spätestens in 1. Mose 5. Die Schlange hat ja gesagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Und wir sehen, auch der leibliche Tod tritt ein. Als Folge der Sünde. In Kapitel 5 klingeln die Friedhofsglocken. Das ist das große Kapitel des Todes im Alten Testament. Und er starb, und er starb, und er starb, und er starb. Massenweise sterben. Warum? Gott hat den Menschen ursprünglich nicht sterblich geschaffen. Adam und Eva sollten eigentlich, sie wurden nicht für den Tod geschaffen. Der Tod kam erst als Folge der Sünde. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Das ist das ganze Dilemma. Und dann heißt es, durch die Sünde von Adam ist der Tod zu allen durchgedrungen. Das heißt auch zu uns. Auch wir sind von diesem Schicksal, das durch Adam entstanden ist, mit betroffen. Adams Sünde ist auch uns zum Verhängnis geworden. Und dann geht der Text noch so weit und sagt, weil sie alle gesündigt haben. Lieben, Römer 5, Vers 12 ist der entscheidende Vers, wenn es um die Erbsündenlehre geht in der Bibel. Die Erbsündenlehre ist ein schwieriges Thema. Ich finde, Pastor Wolfgang Wegert von der Arche-Gemeinde, er bringt es gut auf den Punkt, wenn er sagt, wir sind nicht durch unsere eigene Sünde zu Sündern geworden. Das kommt gewiss noch hinzu, sondern wir sind durch die Sünde Adams zu Sündern geworden. Das heißt, durch Adam wird jetzt die Sünde wie ein Virus bei jeder Zeugung schon weitergegeben. Das ist das Verhängnis. Das ist die Erbsündenlehre, wie wir sie in der Bibel finden. Das heißt, jeder Mensch wird geboren definitiv mit einem Hang zur Sünde. David sagt übrigens, meine Mutter hat mich in Sünde geboren. Ist von Anfang an da, die Sünde. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch bei einem kleinen Kind zum Vorschein kommt, ohne dass man es ihm beigebracht hat. Also Eltern können die Erbsündenlehre anhand der Praxis gut nachvollziehen. Ja, es ist in uns drin. Nicht, weil wir, oder ich muss es mal anders formulieren, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist das, was die Bibel an dieser Stelle sagt. Und vielleicht sagst du jetzt, André, damit habe ich ein Problem. Damit habe ich ein Problem. Warum habe ich Schuld aufgrund der Sünde Adams? Möchte ich zwei Dinge mal entgegenhalten. Einmal, kannst du mit Sicherheit versprechen, dass du an Adams Stelle anders gehandelt hättest? Und zweitens, wenn wir uns Römer 1 bis 3 nochmal vor Augen führen, da wird unsere persönliche Schuld massiv dargelegt. Und am Ende von Römer 3 kommen wir zu dem Ergebnis, auch all unsere falschen Denkweisen, unsere Sünde verdammen uns vor Gott. Römer 5 zoomt nochmal ein Stück zurück, zeigt uns das Ganze aus der Makroperspektive und möchte deutlich machen, was hat jetzt die Sünde Adams für Auswirkungen gehabt im Leben. Und da machen die nächsten beiden Verse weiter. Kommt, wir schauen uns mal 13 und 14 an. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Ich habe ja gesagt, geballte Theologie. Es muss erstmal verstanden werden, was der Text sagt. Schaut mal, Mose kam ja nicht direkt nach Adam. Mose kam erst hunderte Jahre später. Und erst bei Mose hat Gott das Gesetz gegeben. Das heißt, die 10 Gebote, und man spricht auch noch von 613 Einzelgeboten. Die kamen mit Mose. Ja? Das heißt, zwischen Adam hatte ja zumindest ein Gebot, du sollst nicht essen. Ja? Zwischen Adam und Mose gab es in dem Sinne das Gesetz noch nicht. Und dementsprechend gab es keine Übertretung eines konkreten Gebotes. Ja, die Menschen waren schon auch Sünder. Man denke nur an die Zeitgenossen Noahs, eine schlimme Gesellschaft. Aber es gab kein konkretes Gesetz, was sie übertreten haben. Ja, das ist ungefähr so, wenn ich auf der Autobahn 130 fahre, dann kann ich nicht geblitzt werden, wenn es kein Tempolimit gibt. Ja, aber da, wo 100 steht, ein Limit, und ich fahre 130, da übertrete ich ein ganz konkretes Gebot der Straßenverkehrsordnung und dann werde ich geblitzt und muss zahlen, weil ich ein konkretes Gebot übertreten habe. Und in dieser Zwischenzeit gab es eben noch kein Gebot. Das heißt, die Sünde wurde in dieser Weise nicht verbucht. Aber, und das ist der eigentliche Punkt, den Paulus ja deutlich machen möchte hier an dieser Stelle, trotzdem sind sie gestorben. Trotzdem sind sie gestorben. Und das ist die Hauptbetonung des Textes. Sie leiden unter den Auswirkungen von Adams Sünde. Darunter leiden sie. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, die ist jetzt so ziemlich genau 35 Jahre her. Da gab es ja letztens ein trauriges Jubiläum. Am 26. April 1986 kommt es im Kernkraftwerk zur Explosion des Reaktors. Und wenn man sich mal mit den Ursachen beschäftigt, wie konnte das passieren, kommt man nicht drum herum feststellen, es liegt menschliches Versagen vor. Da sind sämtliche Dinge schiefgelaufen, eine Aneinanderreihung von sämtlichen Versagen. Und schaut mal, dieses Ereignis, diese Tragödie von Tschernobyl hat Auswirkungen auf viele andere. Bis heute misst man eine erhöhte radioaktive Strahlung in der Gegend. Bis heute erkranken Menschen an Krebs. Aufgrund eines Ereignisses, das lange zurückliegt, das ihnen aber zum Verhängnis wird. Und ihr Lieben, genau das ist das, zugegebenermaßen eigentlich ein schwacher Vergleich, aber das ist genau das, was durch Adams Sünde passiert ist. Eine Tragödie und unter den Folgen leiden wir. Das ist der Grund, warum Menschen sterben. Das ist der Grund, warum es Krankheiten in dieser Welt gibt. Dass es Leid in dieser Welt gibt. Scheidungen, häusliche Gewalt, Vergewaltigung, Missbrauch. All das Desaster, sagt die Bibel, ist eigentlich darauf zurückzuführen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. In einer absolut kaputten Welt. Und das ist alles durch Adam gekommen. Seine Sünde hat uns alle mitgerissen. Seine Sünde ist uns allen zum Verhängnis geworden. Und natürlich häufen wir auch in unserem eigenen Leben Sünde auf. Wir sündigen und leiden an den Sünden anderer. Und schaut mal, wenn wir uns das bewusst machen, das schreit doch in uns alles nach einer Lösung, oder? Und ich habe in letzter Zeit mit einigen Menschen gesprochen, die so unter der aktuellen Situation leiden, weil sie plötzlich feststellen, diese Welt gerät aus den Fugen. Die an Depressionen leiden. Unsere Glaubensgrundkurse sind voll, weil Menschen plötzlich nach einer Lösung suchen. Und ich finde das gut, dass Menschen nach einer Lösung suchen, denn diese Welt ist kaputt, sie ist gefallen. In dieser Welt herrscht Tod, herrscht Ungerechtigkeit, alles aufgrund von Adam. Und deswegen ist es gut, wenn du auch heute hier sitzt und nach einer Lösung schreist. Denn wenn Paulus hier jetzt Punkt machen würde, würde er uns depressiv und hoffnungslos hinterlassen, oder? Aber genau das ist nicht der Fall. Wir kommen jetzt von Adam, dem Auslöser für die Katastrophe, zu Jesus Christus, dem Erlöser aus der Katastrophe. In den Versen 15 bis 19, er vergleicht Paulus immer wieder Adam und Christus. Dem Menschen Adam steht der Mensch Jesus Christus gegenüber. Zwei Menschen. Ja, Jesus war auch 100% Gott, aber er war eben auch 100% Mensch. Und das ist das, was Paulus hier betont. Zugleich wird dadurch deutlich, es geht hier nicht einfach nur um zwei Sinnbilder, sondern es geht um historische Personen. Es geht um den Adam, der in 1. Mose 3 gesündigt hat. Und es geht um den Jesus Christus, der im Jahre 0, so ungefähr, auf die Welt kam, ein perfektes Leben führte und 33 nach Christus, als Jesus von Nazareth an einem römischen Holzkreuz hingerichtet wurde, der aber nicht im Tod blieb, sondern 3 Tage danach auferstand. Um den historischen Jesus geht es hier. Und diese beiden Menschen stellt Paulus hier einmal gegenüber. Zwei Prototypen sozusagen, Adam und Christus. Und in diesem Vergleich geht es um einige Gemeinsamkeiten. Aber es geht in diesem Vergleich auch um gravierende Unterschiede. Und Paulus beginnt in unserem Text mit den Unterschieden. Kommt, wir schauen uns mal den Kontrast zwischen Jesus und Adam an. Kontrast Nummer 1, Jesu Tat hat viel größere Auswirkungen als Adams Tat. Und das ist gut. Vers 15, mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist viel mehr die Gnade Gottes in der Gabe, in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Also die Übertretung ist das, was Adam getan hat. Die Gnadengabe ist das, wofür Christus steht. Und beides hat Auswirkungen, ja, auf die Menschheit. Adam hat gesündigt und viele leiden drunter. Christus hat sich geopfert und viele profitieren davon. Aber Paulus sagt, wir dürfen das jetzt nicht auf einer Skala von 1 bis 10 im Intensitätsgrad der Auswirkungen auf einem Level sehen. Ja? Wenn man das jetzt mal misst, ich vergleiche das mal mit einer aktuellen Situation. Angenommen, wir würden eine Person in einem sogenannten systemrelevanten Beruf fragen, wie stark beeinflussen die Corona-Maßnahmen dein Leben auf einer Skala von 1 bis 10? Da wird sie vielleicht sagen, 7. Also ich fahre nach wie vor zur Arbeit, ich muss nicht ins Homeoffice, weil ich ja systemrelevant bin und so weiter. Aber es gibt doch trotzdem auch für mich viele Einschränkungen auf einer Skala von 1 bis 10, eine 7. Dann fragen wir dieselbe Person, okay, inwiefern beeinflusst die Digitalisierung dein Leben? Ist jetzt ein anderes Thema, aber es geht hier nur um den Grad der Beeinflussung. Dann sagt die, jo, auch 7. Also klar, einige Dinge mache ich noch so, ich gehe mit dem Hund spazieren, aber sonst mein Staubsauger zu Hause, der ist im WLAN angeschlossen, der macht das selber, ich bin total vernetzt. Und meine Bankgeschäfte mache ich online, die Digitalisierung beeinflusst mich auch sehr stark, auch eine 7. Ja? Also es geht hier nur jetzt bei Paulus, das müssen wir verstehen, um den Grad der Intensität. Welches Ereignis hat größere Auswirkungen? Ja? Und der Punkt ist eben nicht, dass wir sagen, das ist auf einer gleichen Ebene. Schau mal, wenn Adams Tat auf einer Skala von 1 bis 10 gemessen wird, würden wir sagen, Auswirkungen 10. Sie beeinflussen unser Leben absolut. Ich meine, wir sterben und all das Leid. Auf einer Skala von 1 bis 10, was Adam gemacht hat, Stufe 10. Aber wenn wir messen das, was Christus getan hat, was für Auswirkungen hat das auf unser Leben? Auf einer Skala von 1 bis 10, sagt Paulus, 120. Das, was Christus getan hat, hat viel größere Auswirkungen auf unser Leben als das, was Adam getan hat. Ihr Lieben, wir können die Gnade Gottes nicht überbewerten. Können wir nicht. Wir können nie zu klein von der Gnade Gottes reden. Ein dramatisch gravierendes Ereignis, was da auf Golgatha passiert ist. Wir kommen jetzt zum zweiten Kontrast. Paulus sagt, Jesu Tat hat nicht nur größere Auswirkungen, Jesu Tat hat andere Auswirkungen als das, was Adam getan hat. Hier geht es darum, was die Gnade jetzt auch ganz konkret eben mit sich bringt. Die Gnade beantwortet, ihr Lieben, zwei Lebensfragen. Zwei Lebensfragen. Schaut mal, jeder Mensch stellt sich im Laufe seines Lebens die Sinnfrage und die Schuldfrage. Das sind die zwei Fragen, die sich jeder Mensch stellt. Und genau um diese beiden Fragen geht es jetzt in den nächsten Versen. Christi Tat hat ganz andere Auswirkungen und sie haben mit der Sinnfrage und der Schuldfrage zu tun. Kommen wir zunächst einmal zur Schuldfrage. Rechtfertigung statt Verdammnis, sagt uns Vers 16. Da heißt es, und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zu Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Adams Tat hat die Verdammnis gebracht. Hier ist im Griechischen eigentlich ein Wort, das ein richterliches Urteil beschreibt. Ja? Adam wurde verurteilt von Gott und er hat die Konsequenzen erlitten aufgrund seiner Tat. Und deswegen in Adam, weil wir Adams Nachkommen sind und auch selber sündigen, werden wir eigentlich verurteilt. Nicht zuletzt auch aufgrund von Adam. Und das Wunderbare ist, an dem Punkt, wo Jesus am Kreuz schrie, es ist vollbracht, hat Gott für dieses Schuldproblem eine echte Lösung gefunden. Schau mal, Menschen plagen sich mit der Schuld in ihrem Leben rum. Karl Menninger, das ist ein Psychiater, der vor einigen Jahren noch gelebt hat. Er hat diesen bekannten Satz gesagt, wenn ich Patienten aus psychiatrischen Kliniken überzeugen könnte, dass ihre Sünden vergeben sind, könnten 75% von ihnen am nächsten Tag nach Hause gehen. Das sagt er nicht als Pastor, das sagt er als Psychiater. Er sagt, das ist das, womit sich die meisten Menschen quälen im Leben. Die Schuldfrage, da ist etwas und ich krieg's nicht weg, ich krieg's nicht wieder gut gemacht. Ich habe Schuld auf mich geladen und das Urteil lautet demzufolge Verdammnis. Verdammnis, du bist schuldig vor Gott. Aber Gott hat eine Lösung gefunden in Jesus Christus. Jesus kam auf die Welt. Er hat das perfekte Leben gelebt. Er hat das Menschsein gelebt, was eigentlich Adam hätte leben sollen. Jesus kommt als der zweite Adam. Er lebt das Menschsein. Er erfüllt alle Gebote Gottes, stirbt am Kreuz, nimmt deine und meine Schuld auf sich. Und die Schuld wird am Kreuz bestraft. Und wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen, spricht Gott uns frei. Und das möchte ich dir als Christ auch heute nochmal mitgeben und auch zusprechen. Dein Urteil lautet nicht Verdammnis. In Römer 8, Vers 1 steht, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Dein Urteil lautet nicht Verdammnis. Dein Urteil lautet freigesprochen, gerecht gesprochen. Schreib dir das irgendwo an die Wand und häng dich dran. Sag es dir immer wieder. Das ist das Wunderbare, was Christus getan hat. Das ist eine ganz andere Auswirkung als das, was Adam getan hat. Rechtfertigung statt Verdammnis. Damit ist die Schuldfrage geklärt, aber Christus am Kreuz klärt auch die Sinnfrage. Wir kommen zum nächsten Punkt. Leben statt Tod. Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Mit der Sünde Adams ist der Tod in die Welt gekommen. Das haben wir beim ersten Punkt ausführlich behandelt. Da haben wir festgehalten, dass wir alle davon betroffen sind. Und dementsprechend stellt sich doch jeder Mensch die Sinnfrage. Wenn alle sterben, ich meine, der Gedanke an den Tod kann uns so unglaublich frustrieren. Geht es wirklich nur darum, essen, arbeiten, schlafen, essen, arbeiten, schlafen und wenn die Rente da ist, kommt eben Rente, schlafen und essen dazu und wir bewegen uns so im Hamsterrad und irgendwann sterben wir mit 70 oder 80? Dann muss man sich doch die Frage stellen, was hat das denn für einen Sinn, wenn der Tod herrscht? Ich bekomme das manchmal mit an den Friedhöfen, wenn wir wieder eine Beerdigung haben, dass uns dann gesagt wird, sie haben nur 20, 30 Minuten, dann kommt der Nächste. Ja, die Menschen sterben. Und dementsprechend stellt sich doch die Frage, was hat das Ganze für einen Sinn? Und mit Jesus Christus, mit seiner Tat, ist die Schuldfrage geklärt, weil Jesus den Tod besiegt hat. Da ist eine ältere Frau, die im Sterben liegt. Sie ruft nochmal ihre Familie zusammen, um alles für die Beerdigung zu regeln. Das ist ein schwieriges Gespräch für die Familie. Ich weiß nicht, ob du mal bei so einem Gespräch dabei warst. Aber für die ältere Frau ist das alles kein Problem. Sie ist relativ gut drauf sogar. Den Jüngeren fällt es schwer, das jetzt zu regeln. Einige Details werden geklärt, wie die Beerdigung ablaufen soll. Und dann bittet die ältere Frau, legt mir bitte einen Nachtischlöffel in den Sarg. Und alle stellen sich die Frage, warum denn einen Nachtischlöffel? Ja, es geht doch nicht darum, dass sie symbolisieren will, ich will die Löffel abgeben. Ja, warum einen Nachtischlöffel? Das fragen sie auch offen. Warum? Das ist ungewöhnlich, so ein Nachtischlöffel im Sarg. Und sie sagt, wisst ihr was? Mein ganzes Leben lang war ich eine leidenschaftliche Nachtischesserin. Wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen war, dann habe ich immer direkt geguckt, liegt da ein Nachtischlöffel am Teller? Dann wusste ich, das Beste kommt noch. Ihr Lieben, und damit wollte sie deutlich machen, legt mir einen Nachtischlöffel in den Sarg, denn das Beste kommt noch. Und das möchte ich dir zusprechen, als Kind Gottes. Auch wenn wir durch dieses Leben gehen und auch wenn wir manchmal Zeiten der Schwermut erleben und vielleicht erlebst du das gerade, dass dich immer wieder so Gedanken überfallen, eine Perspektivlosigkeit und du bist fertig, du bist in deinen eigenen Gedanken und Grübeleien gefangen und plötzlich macht nichts mehr Sinn. Ihr Lieben, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch, nicht in diesem Leben. Das Beste erwartet uns noch, weil Jesus den Tod besiegt hat. Und er sagt, hier heißt es ja im Text, sie werden im Leben herrschen. Das ist Zukünftiges. Da geht es um das ewige Leben, das uns Jesus Christus ermöglicht. Durch seinen Sieg über den Tod können wir am Reich Gottes teilhaben. Und deswegen ist es mir so wichtig, dir das auch einfach nochmal mitzugeben. Jesu Tat hat ganz andere Auswirkungen als Adams Tat. Adams Tat brachte den Tod, Jesu Tat bringt das Leben. Ihr Lieben, das Beste kommt noch. Dann gibt es aber auch Gemeinsamkeiten zwischen Jesus und Adam. Und dazu kommen wir in den Versen 18 und 19. Schaut mal, wenn ihr euch den Text anschaut, da haben wir zweimal in diesem Text in Römer 5, Vers 18 und 19 einen Vergleich. Wie, und dann so auch. Ja, und dann in Vers 19 nochmal. Wie, so auch. Das heißt, Paulus vergleicht hier und es gibt Gemeinsamkeiten zwischen Jesus und Adam. Ich lese den Text einmal vor. Wie es nun auch durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gemeinsame an Jesus und Adam ist nicht die Tat, die sie getan haben. Das Gemeinsame an Jesus und Adam sind auch nicht die Konsequenzen, die daraus entstanden sind. Das Gemeinsame an Jesus und Adam ist das Prinzip. In beiden Fällen hat das Verhalten des einen Menschen Folgen für alle Menschen. Das ist das Prinzip, das Gemeinsame, worauf Paulus hier hinaus will. Die eine Übertretung hat die vielen mitgerissen. Die eine Gerechtigkeit hat den vielen ermöglicht, gerechtfertigt zu werden. Der Ungehorsam des einen Menschen hat die vielen in die Kategorie Sünder gepackt. Aber der Gehorsam des einen Menschen, und wir lesen in Philipper 2, er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Der Gehorsam des einen ermöglicht es den vielen, in die Kategorie Gerechte befördert zu werden. In beiden Fällen hat das Verhalten des einen Folgen für alle. Das sind zwei Touristen, die sich entscheiden, auf einen Berg zu steigen. Das Ganze ist relativ anspruchsvoll, sie sind nicht ganz so geübt und der Berg ist schon eine Nummer, da sind auch Gletscher, die sie bezwingen müssen. Deswegen sagen sich die zwei Touristen, wir nehmen uns gleich zwei Bergführer mit. Einer geht hinter uns und der andere geht vor uns. Und sie gehen los, zu viert, in einer Reihe, alle an ein Seil gebunden. Und auf geht's. Und es geht hoch, es geht höher. Der erste Gletscher kommt und dann kommt es zu einem tragischen Unfall. Der Bergführer hinten rutscht weg, fällt runter, den Abhang runter, die Schlucht runter. Und dadurch, dass er am Seil ist, reißt er die anderen Touristen, eben die beiden Touristen in der Mitte, mit. Und der Bergführer vorne kann geistesgegenwärtig reagieren und haut im letzten Moment seinen Eispickel, seine Axt, ins Eis. Und dadurch werden alle gerettet und sie haben die Möglichkeit, über der Schlucht hängend wieder am Seil hochzusteigen. Schaut mal, genau das ist die Illustration. Der Fall des einen Menschen hat uns mitgerissen, aber die Rettungstat des anderen Menschen hat uns gerettet als Kinder Gottes. Das ist das Wunderbare, was Christus getan hat. Das ist das Gemeinsame. Es hat Auswirkungen für andere. Und das ist das, wozu ich dich auch heute einladen möchte. Schau mal, wenn Adam und Christus Auswirkungen auf unser Leben haben, dann stellt sich dir heute eine Frage. Wer bestimmt dein Schicksal? Wer bestimmt dein Schicksal? Adam oder Christus? Wilhelm Busch war ein begnadeter Prediger und Jugendpfarrer in Essen. Er gehört zu den wenigen Personen, die nach seinem Tod bekannter geworden sind, als er vorher war. Meistens vergisst man ja immer mehr die Menschen, die gestorben sind. Aber er ist von Jahr zu Jahr bekannter geworden. Warum ist Wilhelm Busch eigentlich bis heute so bekannt? Er ist bekannt geworden vor allen Dingen durch sein Buch Jesus, unser Schicksal. In dem Buch legt er nochmal dar, dass sich alles an der Person Jesus entscheidet. Alles in unserem Leben, alles in deinem Leben. Vielleicht stellst du dir die Frage, ja, Gott, ja, aber warum Jesus? Und jetzt komme ich hier immer wieder in die Gemeinde oder ich bin schon seit längerem im Livestream zugeschaltet und ich finde, die reden ein bisschen viel über Jesus hier. Ja, weil sich an Jesus alles entscheidet. Er ist der, der die Rettungstat vollzogen hat. Und wenn wir auf ihn vertrauen, dann bestimmt nicht Adam unser Schicksal, sondern dann bestimmt er unser Schicksal, weil er die Rettungstat vollbracht hat. Es ist sein Werk, auf das wir vertrauen. Und deswegen möchte ich dich auch heute ganz konkret einladen, wenn du feststellst, eigentlich bestimmt Adam mein Leben. Ich habe mich Jesus noch nie anvertraut. Dann kannst du diese Entscheidung heute treffen. Ich möchte dich heute einladen, auch wieder die Gnade Gottes anzunehmen, auch im Livestream, wenn du zugeschaltet bist. Die Gnade Gottes ist auch für dich da. Und das ist auch das Fazit und mein letzter Punkt in der Predigt. Fazit, Gnade besiegt Sünde. Die Gnade besiegt die Sünde. Ich lese die Verse 20 und 21. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Schaut mal, am Anfang ist Paulus hier eingegangen auf die Zeit bis zum Gesetz. Könnt ihr euch erinnern? Diese Zwischenzeit. Und jetzt spricht er von der Zeit, als das Gesetz gekommen ist. Und er sagt, als das Gesetz kam, sind die Sünden, die Übertretungen, haben sich extrem vermehrt. Warum? Nicht, weil das Gesetz zur Sünde verleitet, das dürfen wir nicht denken. Sondern ich denke, zum einen ist ja die Logik, Adam hatte nur ein Gebot, deswegen er konnte ja auch nur eins übertreten. Dann kommen aber viele Gebote und dementsprechend werden viele Gebote jetzt übertreten. Das zum einen. Zum anderen ist aber auch das Gesetz ein Indikator für die Sünde. Das Gesetz zeigt uns auf, vorher haben wir vielleicht einfach so einfach dahin gelebt, haben auch falsch gehandelt, aber wir wussten es noch nicht in einer gewissen Weise. Und jetzt zeigt uns das Gesetz auf, oh, du sollst nicht stehlen. Oh, du sollst nicht lügen. Und wir stellen fest, ja, das Gebot habe ich übertreten. Schaut mal, diese beiden letzten Verse wollen die Sünde nicht kleinreden. Ja? Im Gegenteil, sie sagen, die Sünde hat zugenommen. Die Sünde hat zugenommen. Aber der Punkt ist, auch da, wo die Sünde groß geworden ist, die Gnade übersteigt alles. Gerade in dem Lied haben wir es gesungen, deine Gnade ist mehr, als ich brauche. Ihr Lieben, Gottes Gnade gibt es im Überangebot für uns. Es ist nicht so gerade noch abgedeckt. Es gibt immer viel mehr, als wir brauchen. Wo die Sünde groß geworden ist, ist die Gnade überreich geworden. Die Gnade siegt über die Sünde, weil die Gnade so wunderbar ist. Und Gott will, dass die Gnade herrscht. Gott will nicht, dass die Sünde das letzte Wort hat. Die Sünde hat geherrscht und der Tod, aber die Gnade besiegt die Sünde. Und dennoch ist die Sünde so schlimm. Und wir wollen die Sünde nicht kleinreden, wir wollen die Gnade einfach nur großreden. Das mit der Sünde, das kann man vergleichen wie mit einem Waldbrand, die zunimmt. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch an die Waldbrände in Australien erinnern. Ende 2019, Anfang 2020. Ich meine, da gibt's immer wieder Waldbrände, aber diese waren besonders heftig. Die waren besonders heftig. Und der Waldbrand, ein Waldbrand hat wie die Sünde verheerende Auswirkungen und sie verbreitet sich. Die Sünde und eben auch das Feuer. Insofern ist der Vergleich, denke ich, sehr, sehr hilfreich. Und ich habe in einem Interview gelesen mit einem Feuerökologen, also einem Experten, der sich mit Waldbränden auskennt, der hat zu diesen Waldbränden in Australien gesagt, es ist nicht möglich, alle Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Die Sünde gerät aus den Fugen. Das denkst du vielleicht auch manchmal in deinem Leben, wenn du auf dein Leben schaust und sagst, ich kriege die Sünde nicht im Griff. Da ist so viel, was ich falsch mache. Wer kann mir helfen? Ihr Lieben, der Text sagt, wo die Sünde groß war, ist die Gnade mächtiger geworden. Schaut euch mal den Feuerwehrhubschrauber da auf dem Bild an. Wenn man sich das anschaut, das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. So ein bisschen Wasser, aber da ist so viel Feuer und das ist es mit der Gnade nicht. Denkt mal an einen Ozean, den Gott ausgießt über den ganzen Waldbrand. Das ist übermäßig viel. Jetzt müsste das Bild kommen mit dem Wasser. Das müssen wir vor Augen führen. Die Gnade gibt es immer im Überangebot. Die Gnade ist wie ein Ozean, der alles überschwemmt, was an Feuer da ist, was alle Glutnester löscht. Und genau darum geht es. Genau das ist das, was Paulus hier deutlich machen möchte. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du noch nie die Gnade Gottes in deinem Leben angenommen hast, dass du diese Entscheidung heute triffst, dass du heute zum Kreuz kommst und Jesus sagst, Herr, bitte vergib du mir meine vielen Sünden. Ich habe erkannt, dass deine Gnade für mich da ist. Ich habe vor einiger Zeit erst mit einer Person gesprochen, kein Christ, interessiert am Glauben. Und wir treffen uns immer wieder mal zu Gesprächen. Und letztens habe ich ihn gefragt, sag mal, was hält dich eigentlich ab? Was hält dich denn noch ab? Was ist denn der letzte Schritt? Und er sagt, André, wenn du meine Vergangenheit kennen würdest, ich bin nicht so aufgewachsen wie du, so behütet. Und ich sage ihm, genau deswegen ist die Gnade doch da. Schau mal, und wenn du dir das gerade einredest, vielleicht auch, der du heute im Livestream mit dabei bist, wenn du denkst, ich kann nicht zu Gott kommen, da ist zu viel passiert in meinem Leben, dann möchte ich dir sagen, die Gnade ist mehr als ausreichend. Sie gibt es im Überangebot. Ich möchte dich aber auch ermutigen als Christ. Vielleicht zieht dich die Sünde in deinem Leben immer wieder runter. Und vielleicht fühlt sich das manchmal so an, dass du völlig von der Sünde beherrscht bist. Weißt du, was die Realität ist? Du bist kein Sklave der Sünde als Christ. Darüber sprechen wir beim nächsten Mal in Römer 6 genauer. Die Gnade möchte in deinem Leben herrschen. Gott möchte dir vergeben, dich wieder aufrichten und dir helfen, im Sieg zu leben. Denn das Wunderbare an der Gnade Gottes ist, sie vergibt nicht nur, sie verändert uns auch in unserem Inneren. Und ich lade dich ein, das heute auch wieder für dich anzunehmen. Du sagst, ja, Herr, ich will bei all meinen Unzulänglichkeiten, ich will auf die Gnade setzen. Ich will wieder einen Neuanfang mit dir machen. Ich brauche dich und deine Gnade. Danke, dass es die Gnade im Überangebot gibt. Und ich lade dich ein, dich zu entscheiden. Schau mal, wenn wir eine Einladung bekommen, müssen wir darauf reagieren, oder? Das ist genauso, wenn wir eine Einladung zum Kaffeetrinken bekommen. Wir bekommen die Einladung und jetzt müssen wir entweder zusagen oder absagen. Wenn wir einfach nichts machen, haben wir abgesagt. Und so ähnlich ist das immer wieder, wenn wir hier einladen, zu Jesus zu kommen. Entweder zusagen oder absagen. Wenn du einfach wieder gehst heute, dann hast du abgesagt. Aber Gott lädt dich ein, seine Vergebung, seine Gnade anzunehmen. Wir möchten jetzt noch gemeinsam ein Lied singen. Die Sänger können auch mal nach vorne kommen, beziehungsweise wir möchten auf das Lied hören. Ich würde vorschlagen, dass wir dazu aufstehen. Und ich lade dich ein, wenn du die Entscheidung treffen möchtest, kannst du einfach im Anschluss an den Gottesdienst nach vorne kommen.